Erst um 1826 fing Berlin an, in größeren strategischen Zusammenhängen zu denken. Nicht zuletzt war dies eine Folge der sich bessernden Finanzlage. Es war nicht länger nötig, finanziellen Überlegungen oberste Priorität einzuräumen. Um dieselbe Zeit forderte das Außenministerium nachdrücklich, Zollverhandlungen als wichtiges Instrument der preußischen Außenpolitik zu betrachten. Im Jahre 1827, als Hessen-Darmstadt abermals eine Union mit Berlin anbot, wurde es mit offenen Armen empfangen. Die Österreicher reagierten alarmiert auf die Meldung von dem neuen Zollabkommen. Der preußisch-hessische Vertrag, stellte Metternich in einem Brief an den österreichischen Botschafter in Berlin fest, rufe die größte und gewiss berechtigte Sorge aller deutschen Regierungen hervor. Künftig werde Preußen sich bei seinen Bemühungen ganz darauf konzentrieren, die übrigen Staaten in seinem Netz zu fangen. Der österreichische Kanzler tat, was er konnte, um die übrigen deutschen Höfe davon abzuhalten, sich den Preußen anzuschließen. Er regte auch die Bildung einer rivalisierenden Zollvereinigung an, des Mitteldeutschen Handelsvereins, dem Sachsen, Hannover, Kurhessen und Nassau angehörten. Sein Territorium lag zwischen den beiden Gebietsblöcken, die seit 1815 gemeinsam den preußischen Staat bildeten. Doch das waren nur vorübergehende Triumphe. Berlin kombinierte sehr geschickt freundschaftliche Appelle an das Eigeninteresse mit Muskelspielen und offener Erpressung. Kleine Nachbarstaaten, die sich weigerten, der preußisch-hessischen Union beizutreten, bekamen harte Gegenmaßnahmen zu spüren, regelrechte Straßenkriege, bei denen mit Hilfe neuer Verkehrswege die Handelswaren von Zielgebieten abgezogen wurden. Am 27. Mai 1829 gelang es Preußen und seinen Partnern schließlich, durch ein Abkommen mit Bayern und Württemberg einige kleinere Staaten des Mitteldeutschen Vereins einzukreisen. Damit war der Weg frei für die Verschmelzung der beiden Zollzonen. Der deutsche Zollverein, dessen Verträge am 1. Januar 1834 in Kraft traten, umfasste die Mehrzahl der Deutschen, die außerhalb Österreichs lebten. Baden, Nassau und Frankfurt traten ein Jahr später bei, 1841 folgten Braunschweig und Lüneburg. Fast 90% der deutschen Bevölkerung lebte nunmehr in den Mitgliedstaaten des Zollvereins. Wer sich die Landkarte der Zollvereinstaaten von 1841 ansieht, kommt nicht umhin, die große Ähnlichkeit mit den Grenzen des preußisch dominierten deutschen Staates zu bemerken, der später aus den Kriegen von 1864 bis 1871 hervorging. Doch dieses Ergebnis überstieg noch die Vorstellungskraft der Politiker in Berlin. Sie trachteten in erster Linie danach, den preußischen Einfluss in einem engeren Zusammenschluss deutscher Staaten auszubauen. Die Harmonisierung der Zölle wurde zu einer neuen Arena für den alten Wettstreit zwischen Preußen und Österreich um Macht und Ansehen unter den deutschen Ländern. Aus heutiger Sicht liegt es auf der Hand, dass beide Seiten die Bedeutung des preußischen Erfolgs offenbar überschätzten. Der Zollverein entwickelte sich nie zu einem effektiven preußischen Instrument für die Ausübung politischen Einflusses auf die kleineren Staaten. Tatsächlich hatte er womöglich sogar einen in Maßen gegenteiligen Effekt, weil er den konservativen territorialen Regierungen, die eifersüchtig ihre Autonomie hüteten, deutlich höhere Jahreseinnahmen verschaffte.